Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Und ganz besonders freut es mich, dass ich tatsächlich gar nicht allein bin, weil meine beiden Gäste sind tatsächlich hier im Studio frisch getestet. Alle negativ natürlich.
Und geimpft sogar.
Und geimpft.
Wir sind beide, ja.
Seid ihr beide auch schon
zweifach? Seit gestern, glaube ich. Und gestern auch schon die zwei Wochen rum.
Unglaublich. Ich kriege meine zweite erst Anfang August.
Deswegen. Immerhin, ist auch ein greifbarer.
Also ihr hört die zauberhaften Stimmen. Zu meiner Rechten sitzt der gute Markus. Hallo Markus.
Hallöchen, schön mal wieder hier zu sein.
Ich wollte gerade sagen, schön, dass du mal wieder da bist. Und zu meiner Linken sitzt Tobi. Hallo Tobi.
Hallo Sebastian, hallo Markus.
Und das ist hier heute ein besonderer Podcast. Sollten wir ein wenig lallen? Das ist beabsichtigt. Allerdings wollen wir jetzt auch keine Werbung dafür machen, Alkohol zu trinken. Das steht uns fern. Aber wir reden heute über Thomas Winterbergs Film Der Rausch. Und in diesem Film geht es ja darum, dass eine Gruppe von vier Freunden sich entscheidet, ein Experiment durchzuführen aufgrund einer Theorie, die irgendein Philosoph irgendwie aufgestellt hat.
Ein norwegischer Philosoph, lieber Sebastian.
Ja, ein norwegischer Philosoph.
Und Psychiater,
habe ich noch. Der behauptet hat, dem Menschen fehlen 0,5 Promille Alkohol im Blut, um wahrhaftig glücklich zu sein.
Ja.
Und das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen.
Oh ja.
Und also ich kann mal so sagen, ich bin bei meinem dritten Rum-Cola.
So weit ist es schon, dass du nicht mehr weißt, was drin ist.
So weit bin ich schon gekommen. Genau, wir hatten gedacht, Christoph hat es ja letzte Woche in unserem Fast and Furious Podcast schon ein bisschen angekündigt. Wir sollten den Rausch-Podcast doch ein bisschen im Rausch machen. Da haben wir gesagt, ja, das klingt gut, das machen wir. Deswegen, wir haben auch ein Gerät gekauft, was irgendwie nicht so ganz unseren Promillewert ergibt, sondern was
den Blutalkoholwert misst dieses schöne Gerät, was der liebe Christoph bestellt hat. Und das hat bei uns allen dreien zumindest warnend gepiept.
Ich mach's jetzt nochmal an hier für den Podcast.
Ja. Wahrscheinlich das ist natürlich alles nur für wissenschaftliche Zwecke.
Ich wollte gerade sagen, also, ich finde es immer noch toll, dass ich dafür bezahlt werde, während der Arbeitszeit trinken zu dürfen.
Ja, wir wollen ja nur die Theorie testen, ob der Podcast jetzt der beste Podcast der Welt wird. Das ist vielleicht der erste Live-Alkohol-Test
im Podcast. So klingt das, wenn du zu viel getrunken hast, Sebastian.
Genau, hier steht Result 1,3 G pro Liter. Keine Ahnung.
Sind auf jeden Fall nicht die Promille, das muss man mal sagen. Sonst könntest du wahrscheinlich nicht mehr so gut moderieren.
Also ich will nur sagen, das Gerät sagt Danger.
Sprich, das ist die wichtige Info.
Genug Alkohol ist in meinem Körper intus, um diesen Podcast wundervoll zu vollführen. Und ich will es noch mal sagen, ne? Also wir wollen hier keinen Alkoholismus promoten. Das tut der Rausch übrigens auch nicht, was ich sehr, sehr positiv finde. Da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Deswegen, ne? Alkohol in Maßen ist immer nett, aber haltet euch zurück und macht es anständig. So, jetzt reden wir aber über der Rausch von Thomas Winterberg. Sogar Oscar für bester
Fremdsprachiger Film. Internationaler Film.
Internationaler Film heißt es jetzt, ne? Genau.
Für beste Regie war er tatsächlich auch nominiert, aber okay. Das war ja schon eine Errungenschaft. Aber bester internationaler Film hat er gewonnen, genau.
Dann, Tobi, willst du vielleicht nochmal, weil ich es jetzt nur so grob umgerissen habe, nochmal sagen, worum geht es jetzt eigentlich wirklich?
Oh, das ist, glaube ich, der erste Podcast, in dem ich dabei bin, wo du jemand anderen fragst, die Handlung
so erleichtert.
Ich habe jetzt
erst gerade, der liebe Markus ist gerade so erleichtert, dass er nicht die Synopsis zu einem Film zusammen muss, den er wann gesehen hat?
Vor 3 Monaten ungefähr, glaube ich. Also, es ist schon ein bisschen bei mir her. Also, mal gucken.
Ja, das weiß ich ja und deswegen nehme ich
Tobi dran. Wie nett von dir.
Also der Film spielt in Dänemark. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wo. Das ist zumindest für Außenstehende jetzt nicht so super klar verortet. Aber man erkennt jedenfalls, dass es Dänemark ist. Und wie der liebe Sebastian ja einleitend schon so schön gesagt hat, es geht um vier Herren, vier Freunde, die allesamt an der Schule arbeiten als Lehrer. Und die so, wie alt sind die denn? Irgendwo in ihren 40ern bis, ich glaube, ein paar oder ein, zwei sind auch ein bisschen älter noch.
Ja, so Anfang 50 werden die. Also Thomas Winterberg selber 51, ich glaube, in dem Dreh sind die, glaube ich, alle.
Also im richtigen Alter, um sich so eine schöne Midlife-Crisis
zu machen. Ja, genau. Ja.
Und das sehen wir vor allem bei der Hauptfigur, dem Martin, gespielt von, Achtung, Mads Mikkelsen. Ich habe ihn
nicht schlecht, nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Dafür plädiere ich nämlich auch immer wieder. Ich habe nämlich auch quasi einen Kindheitsfreund aus Dänemark über meinen Vater, über Ecken, ist ja auch egal. Der heißt nämlich Mess. Also genauso geschrieben und im Dänischen eigentlich original wird es Mess ausgesprochen, wie der
so
Tobi
ist es. Das und das habe ich in meiner Recherche zu diesem Podcast
ich bin noch begeistert.
Mal
ich bin
mir
begeistert.
Genau sagen lassen. Und zwar von einem Kumpel von mir, der nach Dänemark gezogen ist und da schon ein paar Jahre lebt. Und den habe ich gebeten, mir das mal vernünftig auszusprechen.
Ja. Wow. Mess. Gerade so hier.
Mess Mikkelsen. Tatsächlich hat sich, tendiert Mess Mikkelsen selber jetzt auch sich Metz oder Mats zu nennen, weil halt irgendwie verinternationalisiert.
Ich glaube, es ist halt irgendwann einfacher zu sagen, ja, ich heiße Mats, ja. Weil wenn du jeden neu belehren musst, so mein Name heißt aber Mess.
Ich glaube übrigens, dass ich den Nachnamen vielleicht trotzdem völlig falsch ausgesprochen habe und dass wir ihn auch weiterhin
glaube,
völlig
aber,
falsch
ich glaube, gerade so mit dem Pegel ist der, glaube ich, noch besser auszusprechen, Mikkelsen. Ich glaube, das geht ganz gut. Das geht, ist schon, war schon ganz gut, glaube ich.
Also, Mess Mikkelsen spielt Martin, einen Lehrer, er ist, um genau zu sein, Geschichtslehrer und er ödet seine Schüler an und das nicht zu wenig. Er hat sie nicht so wirklich im Griff, könnte man sagen, bis er halt dann auch an diesem Experiment teilnimmt, was ein Kumpel von ihm vorschlägt. Und das Ganze kommt halt so, dass die bei einer Geburtstagsfeier zusammensitzen in dieser besagten Viererrunde in einem Restaurant und da wird auch gebechert und so. Und da hat er, der Martin, einen, nennen wir es mal kleinen Zusammenbruch, einen emotionalen, er fängt an zu weinen. Und er sagt, dass es halt gerade nicht gut läuft, nicht nur in der Schule, auch in der Beziehung zu seiner Frau, Annika heißt sie. Ist es nicht mehr so wie früher. Also man könnte sagen, es ist so das klassische Szenario einer Midlife-Crisis. Und dann kommt einer von den anderen auf die grandiose Idee, dass man mal die Theorie dieses schon eingangs beschriebenen norwegischen Philosophen namens, ich habe mir den hier auch noch mal aufgeschrieben.
Boah, vorbildlich.
Ja, ich lasse euch ein bisschen alt aussehen heute.
Ja, ich auch.
Finn Skarderund heißt der Mann.
Gibt es den eigentlich wirklich? Oder hat
den gibt es, wenn
soweit ist meine Recherche auch noch gekommen.
Wenn Herr Christoph Pedersen recht hat in seiner Kritik, dann gibt es ihn wirklich.
Ja, den gibt es tatsächlich. Soweit bin ich auch noch gekommen bei der Recherche.
Genau, der hat gesagt, wie Sebastian eingangs schon formuliert hat, dass der Mensch mit 0,5 Promille Alkohol zu wenig geboren ist und deswegen sollte man danach streben, diesen Wert täglich zu erreichen. Besagte Herrenrunde einigt sich dann darauf, dass man das ab jetzt macht. Es wird getrunken eben immer zwischen, ich glaube, also werktags halt, ne, zwischen 8 und irgendwann abends.
20 Uhr, glaube ich.
8 und 8 irgendwie so, ja.
So, und das machen die genauso, wie wir es vorher gemacht haben. Und sie merken, oh Mann, das läuft aber jetzt. Das läuft richtig. Also der Martin, gespielt von Mads Mikkelsen, der ist auf einmal, hat ja richtig gute Ideen, wie der da seinen Stoff präsentiert. Und die Schüler fangen an, ihm zuzuhören. Und er hat so einen Schwung da drin und so und hat seine Klasse im Griff. Vorher hat er da Probleme gehabt, weil die ihm da auf die Barrikaden gegangen sind irgendwann, dadurch, dass sie Schiss hatten, bei ihm gar nichts mehr zu lernen. Da saßen auch die Eltern noch mit vor ihm. Da gab es so ein Krisengespräch. Und das ist jetzt erledigt. Jetzt haben die Schüler Bock und lernen was bei ihm. Und auch bei den anderen, die so ein bisschen, also bei den anderen aus dieser Freundesgruppe, merkt man, dass jeder sich verbessert in ihrem Alltag, fühlen sich besser, haben Erfolge. Und ja, dann übertreiben sie es natürlich. Genau. Ja. Dann kommen sie nämlich auf die Idee zu sagen, naja, wenn wir jetzt 0,5 als Ziel hatten, dann müssen wir das jetzt irgendwie dann noch erhöhen. Als Test natürlich, die formulieren das immer alles als Test. Ne? Sie protokollieren
es
auch.
Ist ja sogar da, auf. Da ist sogar, so, ne? Der ganze Film ist ja danach sogar aufgebaut, mehr oder weniger, oder darin eingebettet in diese verschiedenen Testphasen.
Genau. Was ich aber schon schön fand, war tatsächlich, weil du jetzt gerade hier Martin als Lehrer beschrieben hast, so das Faszinierende, Schöne daran ist irgendwie, dass du es halt so krass nachvollziehen kannst, so, weil wir alle selber irgendwann zur Schule gegangen sind und du hattest halt diese desillusionierten, gelangweilten Lehrer, die irgendwie so ihr Buch halt abgearbeitet haben. Ich hatte auch zum Beispiel so einen Geschichtslehrer, der hatte so halt so ein und dasselbe Buch, da war halt schon alles vor wahrscheinlich 30 Jahren irgendwie reingekritzelt, was er uns denn so erzählt hat. Und ich finde diese Szene
wenn
so
der jetzt den Podcast hört, du.
Ja, also, keine Ahnung.
Wie war nochmal sein Name, Sebastian? Ich glaube, den hattest du gerade vergessen.
Herr Loof. Ich sage jetzt nicht, welche Schule. Gibt es tatsächlich auch gar nicht mehr unter dem Namen, aber egal.
Sorry.
Und ich finde es halt schön, so wie du dann siehst, so wie er denn unter diesem Alkohol einfach auch so neue Ideen findet, wenn er zum Beispiel so diese eine Schülerin rannimmt, so okay, ich stelle dir jetzt drei Männer vor und für wen würdest du dich am ehesten entscheiden?
Zu wählen.
Und dann erzählt er halt, okay, der eine trinkt ständig, säuft ständig Alkohol und mit dem kann man nicht gut zusammenarbeiten. Der zweite säuft auch und raucht ohne Ende, blablabla. Und der dritte ist, oh, der höchstens mal ein Bier am Wochenende und dann kommt halt raus, okay, die ersten beiden sind irgendwie Churchill und Harry Truman und der dritte ist, den sie auch gewählt hätte, ist dann halt irgendwie Adolf Hitler gewesen. So einfach so, um halt zu zeigen, okay, wie hat dieser Alkohol irgendwo Einfluss auf unser Verständnis auch? Sobald du hörst, oh, der trinkt aber ganz schön viel, der kann ja schon nicht gut sein.
Ja, ich glaube, das war auch Teil von dieser ursprünglichen Theorie schon, dass das irgendwie in Verbindung gebracht wurde mit dem Politgeschehen und so, was das, also dass ohne Alkohol alles irgendwie anders verlaufen wäre und so. Ja, und die Szene ist schon auch sehr witzig. Die ist natürlich irgendwie relativ plump. Also, ne, es liegt irgendwie na, man kann sich während der Szene, glaube ich, schon denken, ja, was da irgendwie am Ende rauskommt. Absolut. Aber es wirkt natürlich. Also da ist ja was dran. Also, ne? Das illustriert ganz gut, was sie damit aussagen wollen, zwischenzeitlich zumindest. Oder was zumindest die Theorie besagt, sage ich mal. Ich will jetzt gar nicht sagen, was der Film aussagen will. Das ist nämlich relativ offen gehalten.
Ja, und was ich auch interessant fand, dieser Film fängt ja mit einem jugendlichen Trinkspiel an von jungen Menschen, die mit so einem Kasten Bier um den See laufen müssen und an jeder Bank irgendwie was trinken.
Stimmt, ja.
Und ich glaube, da holt dich dieser Film halt auch schon irgendwie so ab, so weil man sich dann wahrscheinlich zurückerinnert an die Trinkspiele, die man selber in seiner Jugend irgendwie gespielt hat.
Oder letzte Woche,
keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr so treibt hier, wenn ihr nicht podcastet mit mir.
Das weiß ich auch nicht mehr.
Stimmt. Aber was ja gleichzeitig damit auch spannend ist, ich meine, so gerade so die skandinavischen Länder, auch Dänemark und so, die sind ja auch alle sehr problembehaftet, was den Alkohol angeht. So.
Auch da, lieber Sebastian, lieber Markus, habe ich mich vorbereitet.
Tobi-Exkurs jetzt hier, Recherche.
Ja. Weil es immer heißt, so, ne, die skandinavischen Länder mit dem Alkoholproblem. Also ich kann das zumindest für Dänemark sozusagen untermauern durch Studien, da habe ich mich ein wenig belesen, weil besagter Kumpel das auch erzählt hat und so. Und das wird ja im Film auch deutlich, dass es das so ein gesellschaftliches Problem ist, die ganze Sauferei. Und in einer Studie der WHO aus dem Jahre oder über das Jahr 2020 heißt es, dass die Jugendlichen Dänen, also die 15-Jährigen, im europäischen Vergleich am meisten saufen. Und ich glaube, das ist es, was halt in dieser Anfangsszene, so wie der Film eben einsteigt, mit diesem Saufen um den See. Ich weiß gar nicht genau, wie das Spiel heißt, aber es geht halt darum, dass man in der Gruppe irgendwie so einen Kasten Bier leer machen muss, während man den See umrundet.
Ja, aber es ist so interessant, dass das halt, also es wird ja alles sehr schön bebildert, ne? Du hast wirklich so schöne Sommerbilder und so, also da ist ja auch wirklich noch nichts, weil du meintest, das ist großes Problem aus, und so, ja. Genau. Es sieht, wie du meintest, es beschwört so ein bisschen das Gefühl darauf, was man damals vielleicht so selber hatte. Und dass man da vielleicht Bock hat, mit rumzulaufen, wenn man Bier trinken würde, wie andere Leute, nicht wie ich.
Genau. Richtig.
Ja. Und laut einer anderen Studie, die beschreibt das Jahr 2017, ist es so, dass die Erwachsenen denen im Vergleich mit den anderen nordischen Ländern halt am meisten trinken und am meisten rauchen. Also das sozusagen als kleine Unterfütterung dieses Eindrucks, den ja auch der Film transportiert und den man vielleicht auch mal gehört hat, dass das Alkohol, also dieser regelmäßige, exzessive Alkoholkonsum in Dänemark halt ein Problem ist.
Recherche, Tobi strikes again.
Richtig. Was ich bei diesem Film toll fand, war, wir haben ja jetzt diese Vierergruppe von mittelalten Männern, irgendwie so um die 40, Mitte 40, 50, keine Ahnung was. So, wir haben ja schon gesagt, ne, klassisches Midlife-Crisis-Alter. Und wie die trotz allem jetzt dieses Midlife-Crisis-Thema jetzt nicht so in die Richtung getrieben wird, okay, ich brauche jetzt eine jüngere Frau, ich brauche jetzt einen Sportwagen, sondern okay, einer hat irgendwie was gehört, oh, lass mal mehr Alkohol trinken, dadurch wird das Leben besser, so nach dem Motto. Und schön, wie sie dann auch so wie Mads Mikkelsen, ich sage jetzt einfach trotzdem weiterhin Mads Mikkelsen, weil ich habe es mein Leben lang so gesagt und ich werde jetzt nicht aufhören, seinen Namen richtig auszusprechen. Da
hat sich Tobi so viel Mühe gegeben.
Ich weiß, Mads Mikkelsen. wie er dann so auf dem Klo immer so heimlich seinen Wodka da zischt und sowas alles. Ich fand allein, das war schon mal ein interessanter Ansatz, so diese Midlife-Crisis von vier Männern irgendwie zu thematisieren, wo es jetzt halt nicht darum geht, dass sie irgendwie anfangen, ihre Familien zu betrügen, ihre Frauen, Freundinnen, was auch immer irgendwie zu betrügen, sondern dass sie versuchen, so einen Weg zu finden, der ihnen das Glück bringt. Und das, finde ich, zeigt der Film ja dann auch gerade so zum Anfang. Mhm. So, dadurch, dass sie glücklich sind, werden ja auch die anderen glücklich. Der eine ist ja Sportlehrer. Auf einmal ist es so diese kleine Gruppe von Jungs, die ja da beim Fußball trainieren. So, die sind richtig geil da drauf. Und Martin geht ja dann auch mit seiner Familie campen und connectet quasi das erste Mal seit gefühlt 10 Jahren wieder so richtig mit seiner Frau. Und so, da hast du so das Gefühl so, okay, wow, wir sollten alle einfach mehr Alkohol trinken. Und das fand ich wirklich so ein spannender Ansatz, einfach um diese Midlife-Crisis mal anders zu thematisieren, als wir es sonst haben.
Ja, das ist wirklich eine schöne Idee irgendwie, zumal die ja auch nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Ich meine, die Theorie gibt es ja irgendwie wirklich.
Und es geht uns ja auch gerade gut mit seinem leichten Schwips.
Uns geht es noch gut, bis wir dann so weit kommen wie im Film und das dann umschlägt. Ne? Also ja, deswegen hat mir auch gerade, fand ich eben gerade auch so die erste Hälfte des Films stark, um es schon mal so ein bisschen ein Qualitätsurteil vorwegzunehmen, weil das dann in so eine Richtung geht, wo man so denkt, ja, also das ist irgendwie mal ein bisschen was anderes auch, ne? Ja. Also dass man das wirklich so angeht. Und wir kommen vielleicht auch nochmal auf den Hintergrund zu sprechen von dem Film, was da sowieso der ursprüngliche Plan war und wie es dann, was dann daraus geworden ist. Und nach hinten raus, also insgesamt, um das schon mal zu spoilern, ist es auf jeden Fall ein toller Film. Ich fand den auch gut. Aber er wird dann vorhersehbarer. Er folgt dann so Mustern, die dann doch irgendwie relativ vertraut sind aus so einer Art Film und die man doch erwartet. Also irgendwann schlägt das natürlich irgendwie um. Die übertreiben es dann natürlich und passieren auch schlimmere Sachen und so. Das hat mich dann ein bisschen nicht mehr ganz so begeistert, aber es ist trotzdem ein sehr origineller und spannender Ansatz, in dem man sich sehr gut reinversetzen kann, auch wenn wir jetzt noch nicht ganz in dem Alter vielleicht sind. aber man kann das gut irgendwie nachempfinden, auch an sich diesen Zustand, also den sie vorher haben, selbst vorher schon, dass man eben irgendwie, selbst wenn wir jetzt nicht in irgendeinem Trott groß feststecken, aber dass man trotzdem manchmal so denkt, ne, also irgendwie Routine und ich kann mich nicht mehr so richtig motivieren, wenn ich immer das Gleiche mache oder sowas.
Ich habe hiermit die Bestätigung, Markus Trutt steckt nicht in einem Trott.
Oh Mann. Richtig.
Dafür bin ich noch nicht betrunken genug, ehrlich gesagt.
Wow. Ja, du bist ja auch noch.
Nicht mal für so schlechte Witze bist du.
Du bist ja auch noch Recherche, Tobi. Du reißt hier viel zu krasse Sachen dafür ab. Du musst da mal noch ein bisschen mehr. Wir haben noch gar nicht live im Podcast angestoßen.
Ja, dann tun wir das jetzt.
Auf Mads Mikkelsen, liebe Freunde.
Gut. Hoffe, das war jetzt laut genug, dass man es auch...
Bestimmt. Jetzt bin ich auch mitten in meinem Satz irgendwie aber es war wahrscheinlich auch schon... Das Wichtigste war bestimmt schon gesagt. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber es war...
Siehst du, da spricht schon der Alkohol.
Ja, leider,
Den geben wir an.
Aber nee, doch, dass man das ganz gut nachempfinden kann und und dieses Gefühl eben dann nochmal heraufbeschweren wollen, wie das ist, wenn man denn eben wirklich so ein bisschen, ich weiß nicht, unbeschwerter durch den Tag geht oder entspannter oder einfach so ein bisschen kreativer, nennen sie es, glaube ich, auch an einem bestimmten Punkt, genau.
Ja, es geht eigentlich vor allem um Beruhigung und Selbstvertrauen. Das ist total simpel. Also,
genau, Selbstbewusstsein ist natürlich auch ganz...
Sie haben gerade die Hauptfigur, wie gesagt, der Film erzählt von den Vieren, aber vor allem von dem Martin. Und der hat halt vor allem das Problem, dass er nicht mehr so richtig das Selbstbewusstsein hat, was er früher hatte. Das wird dann auch ein bisschen erzählt, dass er eigentlich mal eine größere Karriere noch hatte. Vor sich hatte zumindest.
Stimmt, ja.
Vor sich hatte. Und sich dann anders entschieden hat aus Gründen. Und jetzt ist er nicht nur in diesem Trott, den du beschrieben hast, sondern er traut sich auch nicht mehr so richtig. Und das, finde ich, das macht der Mads Mikkelsen, auf den ich noch ein Loblied singen will in diesem Podcast.
Ja, völlig zu Recht.
Macht er auch einfach ganz herausragend. Also das ist so eine Figur, der ist jetzt nicht irgendwie völlig am Arsch oder so, der Typ. Aber du merkst halt, der ist so ein bisschen in sich versackt, könnte man sagen.
Ja, aber das ist ja generell so der Punkt. Bis auf eine Ausnahme vielleicht, sind ja alle, die haben ja alle eigentlich ein ein schönes Leben im Grunde, ne? Also, ja, wie gesagt, bis auf eine Ausnahme vielleicht, aber...
Deswegen finde ich diesen Film halt auch so, wenn du ihn schaust, so nachvollziehbar. Und deswegen finde ich es eigentlich auch so schön, dass Thomas Vinterberg halt so diese Richtung des Alkoholismus, sage ich mal, jetzt wählt und nicht halt irgendwie, ich kaufe mir einen Sportwagen und irgendwie sowas, weil das ist so dieser Punkt, so wenn du im Kino sitzt, du kannst dich da, glaube ich, wirklich, selbst wir können es da wahrscheinlich irgendwo rein. Ich meine, ich mache meine Videos, ihr schreibt eure Artikel, mhm, und jeden Tag kommst du ins Büro oder sitzt halt zu Hause, gehst an den Rechner, schreibst einen Artikel und früher hast du vielleicht noch, oh, jetzt mache ich mal einen ganz krassen Artikel und schreibe den irgendwie jetzt mal aus der Perspektive des Regisseurs, den ich gar nicht kenne und irgendwie so, dass du halt, ne, und das merkt man ja auch so, gerade wenn man bei diesem Schulthema ist, so, früher hatten man das ja auch so, diese Referendare, die auf einmal kommen so, oh, und wir machen jetzt ganz neu und ich habe im Pädagogikbuch XY das und das gelesen und wir probieren das mal und irgendwann verstumpft das alles so.
Ja, es ist jetzt, ich lehne mich natürlich aus dem Fenster und sage, wir haben, glaube ich, alle noch Spaß an unserer Arbeit, aber man ist natürlich selber für sich in so bestimmten Abläufen drin, die man erstmal wieder aufbrechen muss. Und darum geht es halt hier auch ein bisschen, ne? Selbst in so einem Alltagstrott.
Und das fand ich halt einfach schön, dass man deren Midlife-Crisis halt wirklich mal so nachvollziehen kann. Weil klar, wir haben schon gefühlt 1000 Filme gesehen, wo irgendein Typ jetzt sagt so, irgendwie ist Leben alles doof und so. Aber was ihr ja auch schon meintet, so deren Leben ist ja eigentlich gar nicht so doof. Ich meine, gerade wenn wir jetzt mal bei Martin sind, so, ich meine, der hat eine schöne kleine Familie, hat seine Frau, hat seine zwei Söhne und ein schönes kleines Haus und ist da in seiner kleinen Community auch anerkannt, hat seine Freunde und sowas, wo du dir denkst, okay, was brauchst du eigentlich um irgendwo glücklich zu sein? So, ne? Und das fand ich einfach echt schön so. Und gerade auch so, weil wir den Film ja, glaube ich, man kann diesen Film ja wirklich so ein bisschen so in zwei Teile teilen. So dieser Anfang, so die erste Hälfte, wo halt auch noch so ein bisschen gezeigt wird, okay, das kann ja auch ganz lustig sein. Und das fand ich auch sehr, sehr sympathisch, wie das so dargestellt wird. So wie die einzelnen Charaktere quasi zeigen, was der Alkohol jetzt aus ihnen rausholt. Und das ist ja auch sehr sympathisch gemacht und so. Ich habe auch irgendwie gelesen, dass sie tatsächlich in den Proben zu dem Film tatsächlich getrunken haben. Thomas Vinterberg gesagt hat, ja, okay, gut, aber jetzt übertreiben wir es und für den richtigen Film machen wir es dann halt schauspielerisch. Wie langweilig. Aber ja, also gerade so diese erste Hälfte ist auch als Komödie einfach sehr, sehr schön, weil auch diese Konstellation dieser vier Freunde einfach so gut funktioniert.
Ich wollte nochmal hervorheben, dass ich besonders mag, wie der Vinterberg mit seinen Figuren umgeht, weil du hattest gesagt, so, das ist nicht die klassische Midlife-Crisis oder so. Ich bin mir nicht so sicher, wie dann so die klassische Midlife-Crisis aussieht.
Ich sag filmisch. Dir in 6 Jahren Bescheid. Also an dem Alter, so, dann könnte das hinhauen.
Beziehungsweise der Umgang ist halt nicht klassisch, den sie haben mit der Midlife-Crisis.
Genau, also ich wollte gerade sagen, also das, was die erleben, ist, dass man irgendwie anfängt zu zweifeln, ob es das jetzt schon gewesen sein soll, dass man Selbstbewusstsein verliert. Das finde ich schon relativ klassisch. Der Umgang ist es natürlich nicht. Und was ich eben auch stark finde, und das rechne ich vor allem dem Regisseur, dem dänischen Regisseur Thomas Vinterberg hoch an, ist, dass er seine Figuren zu keinem Zeitpunkt so völlig der Lächerlichkeit preisgibt. Also man hat nicht den Eindruck, dass er sich irgendwie über diese Menschen erhebt, dass er irgendwie von oben herabguckt, dass er irgendwie so auf sie zeigt und sagt so, guck dir mal diese Deppen an und so. Und ich meine, der ist ja ein profilierter Typ, der Vinterberg. Ich erinnere mich natürlich an seinen großen Dogma-Film Das Fest als Satire, ne? Dieses Familienfest, was dann völlig entgleitet, weil dann da weiß ich, wie viele schlimme verborgene Geheimnisse ganz rauskommen. Aber ich glaube, dass der, wenn ich ihn richtig im Kopf habe, dass der halt doch deutlich bitterer im Umgang mit seinen Figuren ist. Also dass man da echt.
Ich erinnere mich bei ihm, also Das Fest kenne ich auch, aber zum Beispiel Die Jagd auch mit Mads Mikkelsen.
Ja.
Da spielt er, glaube ich, sogar auch einen Kindergartenerzieher, wo ein kleines Mädchen irgendwann behauptet, so nach dem Motto, er hätte ihr seinen Penis gezeigt. Und das ist halt nie passiert. Aber weil alle halt diesem kleinen Mädchen glauben, wird er halt total marginalisiert und dann so wirklich auch verurteilt und er kann sich da nicht wehren. Und das war auch, also auch sehr, 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 krass, sehr krasser Film, kann ich auch sehr empfehlen.
Also beide, das Fest und die Jagd, beides ganz fantastisch. Also
genau, aber
nicht an die beiden Filme
aber denke, beim, das Fest, ist so richtig. Beim Fest gibt es halt Figuren, die ich als Zuschauer wirklich nicht mochte, die, wo ich mir gedacht habe, jetzt will mir der Regisseur zeigen, was das für Säcke sind.
Ja, und aber darum ging es ja dann auch wirklich so ein bisschen. Ne?
Und das war bei der Jagd nicht so, den Sebastian gerade angesprochen hatte, und das war jetzt bei dem Rausch auch nicht so. Und es wäre einfach gewesen, diese vier Typen vollkommen der Lächerlichkeit preiszugeben.
Ja.
Aber das passiert nicht, sondern man hat immer den Eindruck, oder ich hatte immer den Eindruck, dass der Winterberg die alle irgendwie trotzdem mag in ihren ganzen Unzulänglichkeiten.
Total, selbst als sie dann über die Stränge schlagen irgendwie. Also sie bleiben halt trotzdem charmant, dadurch, dass sie auch wirklich, ich glaube, also durchweg natürlich sticht Mads Mikkelsen nochmal gesondert heraus, aber auch Thomas Bo Larsen, den mag ich auch halt sehr, der hat auch schon bei Die Jagd mitgespielt. Und bei Das Fest, glaube ich, auch. Oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ist ja auch egal. Dass sie auch so charmant einfach gespielt sind, hat er auch wirklich eine tolle, tolle Besetzung dafür gefunden und deswegen bleiben die auch immer so nahbar, sage ich mal. Also man kann auch deswegen halt mit den so mitfiebern die ganze Zeit und mitfühlen.
Ich will jetzt mal auf einen Punkt angehen, den Markus vorhin erwähnt hat, weil du meintest, es gibt eine besondere Geschichte zum Hintergrund zu der Rausch, was das irgendwie inspiriert hat oder so.
Da naja, also was heißt
du mal den inspiriert, den Recherche-Heini
spielen. Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich mich sowieso intensiver damit beschäftigt habe.
Ja, manche haben sich hier vorbereitet, Markus,
ich habe mich vor drei Monaten vorbereitet.
Haben sich weniger Moment. Vorbereitet.
Auf diesen Moment habe ich mich
vorbereitet, indem wir noch einen Schluck trinken.
Auf diesen Moment habe ich mich schon vor drei Monaten vorbereitet, pünktlich zur Oscar-Verleihung damals. Jedenfalls war es halt so, dass die ursprünglich wohl, war es der Plan, dass sie tatsächlich einen Film machen, der Alkohol durchweg feiert einfach. Also wo es dann gar nicht diese negative Note gibt, die es dann hier im weiteren Verlauf gibt, bei der ich meinte, das ist dann doch irgendwie relativ vorhersehbar und relativ klar, dass das irgendwie doch mit reinspielen muss, dass es natürlich nicht alles toll ist, wenn sie dann über die Stränge schlagen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es da diesen direkten Zusammenhang gab, aber kurz nach Beginn der Dreharbeiten ist ja auch Thomas Winterbergs Tochter verunglückt, tödlich, in einem Autounfall. Und ich glaube, das fiel ungefähr zusammen. Ich weiß, wie gesagt, will jetzt nicht behaupten, dass
Ende des Films ja diese Widmung
ja, ja.
für Ida.
Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Zusammenhang wirklich direkt gegeben ist, aber es war zumindest in dem Umfeld und dass dann wirklich das Drehbuch auch nochmal geändert wurde, dass es dann eben doch diesen negativen Einschlag gab, weil sie aber auch wahrscheinlich auch dachten, das können sie dann doch nicht durchziehen, dass sie wirklich die ganze Zeit Alkohol so ein bisschen verherrlichen, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wirklich komplett zu zelebrieren, ohne kritische Töne.
Nicht zu viel gesagt, also weil ich meine, gerade der Anfang suggerierte ja schon, oh Mensch, guck mal, trink einfach ein bisschen kontrolliert jeden Tag Alkohol und du bist aufmerksamer, du bist fröhlicher, du gehst mit deiner Arbeit anders um, du gehst mit deinen
Liebsten anders um. Das wollte ich vorhin ja auch schon sagen. Genau, in dem Punkt hätten sie sich an diese Regeln am Anfang gehalten und wären die bei diesem Punkt geblieben, wäre das ein komplett positiver Film, weil die haben, glaube ich, nur positive Effekte am Anfang, sowohl im Privat- als auch im Berufsleben. Und wären sie wirklich bei dieser in der Theorie vorkommenden 0,5-Promille-Grenze geblieben, dann wäre das einfach Friede, Freude, Eierkuchen die ganze Zeit.
Aber so ganz gesund wäre das auch nicht gewesen.
Nee, davon mal ganz abgesehen. Aber ich meine, so wie der Film das darstellt, die Phase stellt der Film ja wirklich komplett positiv
erstmal dar. Ich mag auch diese ambivalente Darstellung von Alkoholkonsum in dem Film. Das muss ich sagen. Also es gibt einfach die Szenen, die sind das pure irgendwie Glück oder die pure Entladung oder Entspannung, gerade in der Schule, wenn man sieht, wie der Martin da auf einmal vor seiner Klasse aufblüht und alle dann so
alle
hingucken und mitgehen und sich einbringen in den Unterricht, was vorher überhaupt nicht der Fall war. Natürlich, dann kann man das schon als Feier sehen irgendwie von dem von seiner Veränderung, die ja nun mal einfach deswegen ist, weil er ein bisschen berauscht ist, klar. Auf der anderen Seite, klar, gibt es dann auch den Absturz zu sehen und am Ende muss man sagen, es liegt halt natürlich an den Personen, ne? Also es kommt darauf an, wie die Menschen da mit dem Alkohol umgehen. Und die haben es dann natürlich nicht mehr unter Kontrolle, die vier Jungs. Dahingehend ist der Film dann sehr klassisch, könnte man sagen.
Genau, das also meinte ich.
Mit diesem Absturz, das ist total klassisch. Und es wäre sicherlich der provokantere Film gewesen, wenn man es durchgezogen hätte und sie einfach nur gezeigt hätte, wie sie profitieren.
Das ist so ein bisschen mein Punkt, so ein wenig. Der mir so ein bisschen, ist vielleicht auch blöd, ich weiß es nicht genau, wie es dann geworden wäre, aber das ist so ein bisschen das, was mich, ja, stört nicht richtig. Ich fand den Film auch toll, aber das wäre eben der provokantere und vielleicht noch ein bisschen interessantere Film, wenn die das irgendwie durchgezogen hätten und dann das am Ende, was in der zweiten Hälfte so passiert, ist wirklich sehr klassisch und sehr vorhersehbar, was dann passiert. Es passt total, es funktioniert auch gut in dem Film und ist ist auch für die Aussage und so wahrscheinlich und die Moral bessere Weg. Und sonst, ich weiß noch nicht, sonst hätten wir vielleicht auch einfach Hangover gehabt. Aber, und vielleicht hätte ich das auch nicht gern gesehen, obwohl in dem Kontext von Winterberg, vielleicht wäre es für mich persönlich tatsächlich der spannendere Film noch gewesen, wenn die das irgendwie noch ein bisschen konsequenter durchgezogen hätten.
Also ich
bin mir nicht so ganz sicher.
Da muss ich so ein bisschen widersprechen in dem Punkt, dass es, glaube ich, genau die richtige Konsequenz ist, die dieser Film führt. Weil sie versuchen es ja auch quasi mit ihrer eigenen Logik irgendwie zu erklären, weil du hast ja dann zum Beispiel Mads Mikkelsens Martin.
Du hast Mads gesagt.
Ja, ja, ich weiß, habe ich gesagt, nur für Tobi. Der ja dann auch zu diesem Punkt kommt, so nach dem Motto, ja, okay, ich bin ein bisschen größer, ich bin ein bisschen schwerer, so vielleicht, ich kann ein bisschen mehr Alkohol vertragen und habe trotzdem so diesen Hype, so. Und letztendlich zeigt dieser Film einfach, okay, Alkohol ist eine Droge. Und es ist eine der Drogen, die gesellschaftlich komplett anerkannt sind. Während wir uns darüber streiten, ist Marihuana nun erlaubt, was ist nun erlaubt? Aber dass du halt diesen Alkohol hast und ich glaube, wenn du halt irgendwann, wenn wir jetzt wirklich dieses Experiment auch machen würden, glaubst du, nach so einer Woche oder einem Monat oder so, dann würdest du diesen halben Promillewert gar nicht mehr merken und dann würdest du sagen, okay, ich brauche jetzt wieder ein bisschen mehr. Und das mag ich tatsächlich gerade an diesem Film, dass er halt irgendwann so diesen Punkt hat, wo aus dieser Komödie halt wirklich so ein Drama wird. Wo du halt merkst, okay, jetzt ist dieser Punkt, da überschreiten wir eine Grenze, da übertreiben wir. Dann gibt es ja auch diese extreme Nacht, wo sie sich halt wirklich so gefühlt bis ins Koma saufen wollen und wo Martin ja dann auch irgendwann bei seinen Nachbarn auf dem Vorgarten da irgendwie aufwacht und sich gar nicht mehr dran erinnern kann, wie er da hingekommen ist. Und das finde ich gut. Und ich finde es letztendlich auch gut, dass Thomas Winterberg diesen Weg geht. Weil ich hätte es ehrlich gesagt so ein bisschen verwerflich gefunden, wenn man gesagt hätte, so, sauf einfach Alkohol, dann sind alle deine Probleme irgendwie meisterbar.
Nee, das steht auch außer Frage. Also grundsätzlich, ich sage auch nicht, dass ich das irgendwie unterstreiche.
Aber so ein bisschen.
So ein bisschen vielleicht. Nee, dass ich das generell unterstützen würde, wenn die sich da die ganze Zeit ins Koma saufen und alles ist toll. Aber ich meine,
aber das ist ja auch nicht so. Also,
aber ich meine grundsätzlich erstmal, dass ich glaube ich, einfach spannender als Film vielleicht gefunden hätte, wenn es einfach, wie Tobi sagt, ein bisschen provokanter dadurch geworden wäre. Und so ist es das, was ich im Grunde von Anfang an erwarte, also von dem Film. Und das ist an sich der richtige Weg wahrscheinlich, also wenn man jetzt so ganz klassisch drauf guckt. Das ist
auch der realistische Weg.
Ja, also kommt drauf an. Also es ist ein sehr guter Punkt, was du gerade gesagt hast. Wie gesagt, die hätten einfach auch die 0,5 Promille einhalten können und dann wäre es ein witziger Film geworden. Aber wahrscheinlich ist es dann einfach so, dass am bestimmten Punkt du sagst, ja, jetzt komme ich wieder in diesen Trott rein, weil ich mich so dran gewöhnt habe und dann brauche ich halt mehr. Und dann ist es wahrscheinlich der konsequente Weg doch eher, dass man sagt, ja, es schlägt jetzt doch ins Negative um, weil wir einfach mehr brauchen. Aber wie gesagt, als Filmidee jetzt in meinem Kopf hätte ich es, glaube ich, deswegen provokanter gefunden und dann vielleicht doch ein bisschen spannender. Es kommt natürlich darauf an, was sie daraus gemacht hätten, aber Thomas Winterberg hätte ich auch zugetraut, dass er daraus irgendwas Spannendes gemacht hätte, dass es mich noch ein bisschen mehr so gekickt hätte dann am Ende, sage ich mal.
Also ich muss einfach sagen, ich fand es halt wirklich schön organisch, sodass ich zum Anfang des Films halt wirklich auch sehr herzlich mit diesen Leuten gelacht habe und mich so gefreut habe und das dann halt wirklich so langsam, ganz vorsichtig, so wirklich so dieser Wandel kommt. Da merkt man erstmal, wie bei dem Martin diese ganze Situation auch mit seiner Frau kippt und wie dieser Alkohol letztendlich auch so seine Beziehung zu ihr dann doch wieder noch kaputter macht als zu diesem Zeitpunkt, wo er dachte, okay, es hat halt gerade alles gekittet. Und ich werde jetzt halt auch nicht zu viel verraten, aber das wird ja auch nochmal sehr, sehr dramatisch und führt ihm nochmal vor Augen, was vorher eigentlich alles so gewesen ist, ne? Und dass wir dann halt aber auch so in diese Punkte gehen, wo du halt merkst, ja, okay, selbst so ein bisschen Alkohol. Und ich glaube, das ist dann so ein bisschen so dieser Punkt, wo man wirklich auch so bei dieser Alkoholismus-Debatte ist, so, wo sich jemand sagt so, naja, aber so drei Gläser Wein abends so jeden Tag so, ja, ich bin Alkoholiker, bin ich nicht so. Das ist einfach schön, damit ich runterkomme. Und das ist so ein bisschen so diese Selbstlüge, die man sich dann gibt. Und ich finde das sehr, sehr gut, dass dieser Film eben auch in diese sehr dramatische Ecke, klar, es ist vorhersehbar, bin ich vollkommen bei dir, aber mich hat es trotzdem vollkommen erwischt. Also Spoiler-Alarm, der Herr Gerzhikow hat schon ein paar kleine Krokodilstränen geweint am Ende, weil mich hat es doch schon bewegt, so, weil du trotzdem, wie dieser ganze Film sich entwickelt, alles wirklich auch nachvollziehen kannst.
Zumal, also das stimmt definitiv, wie gesagt, ich fand es, bleibt trotzdem dabei, also hätte ich es, glaube ich, ein bisschen spannender gefunden, aber ganz toll ist dann doch wieder, auch ohne zu viel jetzt zu spoilern, die Schlussszene, weil die dann doch relativ ambivalent irgendwie ein bisschen ist, also da fließt dann alles nochmal so rein, was irgendwie die verschiedenen Seiten, die so aufgemacht wurden in dem Film, und die ist wirklich auch ganz klasse, weil die auch noch so ein paar Dinge offen lässt und so ein paar darstellen lässt.
Ich wollte gerade sagen, die Ambivalenz insgesamt ist schon da. Ja. Man kann sich von dem Film von Anfang bis Ende durchaus auch mitreißen lassen. Und es gibt trotzdem diese Widerhaken, dass man denkt, oh Mensch, das ist jetzt aber, da habt ihr euch jetzt aber ganz schön zerstört. Und vor allem ist der Film eben auch nicht nur aufgehängt an diesen vielen Leuten, sondern er ist auch ein Film, der immer mal wieder die in dem Fall dänische Gesellschaft halt insgesamt angreift oder den sozusagen den Spiegel vorhält. Also vor allem die Jungen. Es gibt diese einleitende Szene, hatten wir schon beschrieben, mit dem Bierkasten saufen da um den See rum. Mhm. Und dann gibt es auch noch Szenen von so einem Besäufnis der Jungen, die dann eben ihre Schule fertig haben und das feiern. Und dann gibt es zwischendrin auch noch eine Szene, wo irgendwie darüber gesprochen wird, wie viel eigentlich die Jungen so durchschnittlich saufen, auch im Unterricht. Und da wird so drüber weggegangen. So, das ist so irgendwie so ganz, ja, ist halt so, ne? Mhm. Also auch von Seiten von dem Martin aus. Und die Frau von ihm, die Annika, sagt das auch, die sagt das einmal deutlicher an einer Stelle des Films, wo sie meinte, ja, das ganze Land trinkt wie bekloppt. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das ist das übersetzte Zitat. Das ganze Land trinkt wie bekloppt. Da ist es sogar noch deutlicher. Also es ist schon ein, ich glaube, es geht dem Winterberg schon um diese Ambivalenz des Alkohols, und es geht ihm aber auch, glaube ich, darum, die dänische Gesellschaft im Speziellen zu pieksen.
Ja, ich glaube, nicht nur die dänische Gesellschaft.
Darüber auch andere, aber es ist, aber der spielt halt in Dänemark und wir wissen, dass das halt ein Problem ist, was dort zumindest medial thematisiert wird.
Und zu pieksen war ein schöner Begriff eigentlich, weil das ist auch, ne, er verurteilt es ja jetzt nicht total. Also das ist ja das meinten wir ja gerade, die ganze Ambivalenz und so. Er beobachtet das halt irgendwie, dass es sowohl positive als auch negative Seiten hat. Und pieksen ist ein ganz, ganz schöner Begriff, also für die Beobachtung, glaube ich.
Naja, vor allen Dingen, weil ich meine, was ihr schon meintet, ne, so trinken zur Abi-Feier, so klar, es ist gehört halt irgendwo dazu, so zum Feiern, so. Und das, finde ich, ist halt auch so dieser interessante Gedanke, was er eigentlich so zeigt, ist, wie allgegenwärtig so dieser Alkohol ist. Mhm. Und ich meine,
das meinte ich.
Dass man das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel, um jetzt mal ein bisschen auszuholen, ich hab bis zum 27. Lebensjahr keinen Alkohol getrunken. Und das ist so in so einer jugendlichen Phase, wenn du irgendwie so zwischen 16 und 21 bist, wo du halt irgendwo schon am Wochenende zu irgendwelchen Partys gehst und so, wo du dich permanent erklären musst, warum du jetzt in diesem sozialen Zusammentreffen irgendwie sagst so, ja, nee, ich nehme halt Cola oder ich nehme halt Wasser oder so.
Ja, das ist wirklich so. Das ist krass. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, weil bei mir war es nicht ganz so spät. Ich finde das tatsächlich ganz krass. Aber ich hatte auch lange nicht, weil auch von Familie und so trinkt halt auch keiner. Und da kam das einfach nicht so bei mir mit. Aber
ja, und das ist, glaube ich, einfach auch das, was hier halt durch die Schüler gezeigt wird. Und auch wenn Martin dir in seinem gesteigerten Lehrergefühl sie halt so fragt, na komm, du, jetzt sag mal ganz ehrlich, wie viel trinkst du so am Tag? Und wenn der Schüler dann anfängt, so, naja, so am Wochenende 15 Gläser und naja, also eigentlich fange ich schon Freitag an. Mhm, ja, und wenn, eigentlich auch schon Donnerstag und eigentlich auch schon Mittwoch, so wo du dir denkst.
Im Grunde die ganze Zeit.
So, ja. So eigentlich die ganze Zeit so. Ja. Vielleicht Montag, Dienstag ausnüchtern und dann geht es schon wieder los so. Und das, finde ich, macht dieser Film halt eigentlich auch deutlich so, wie was das für ein so sozial anerkanntes Ding halt ist. So, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt gehen wir nach Essen so, dann trinken wir da zu ein schönes Glas Wein und so. Und das ist halt einfach, dieser Film zeigt halt auch, finde ich, sehr schön, okay, solange du es in Maßen genießen kannst, funktioniert es vielleicht. Aber sobald du diesen Punkt erreichst, dann kann es halt auch kippen und wird halt dramatisch und tragisch und traurig. So,
was und es ist trotzdem gesellschaftlich in gewisser Weise noch akzeptiert. Ja. Das ist halt, genau. Weil das ist irgendwie kippt und so. Ich meine, das ist ja klar. Das ist so diese ganz klassische Erzählung. Das weiß jeder, der sich schon mit Alkohol beschäftigt hat. Aber das Problem ist vor allem diese Akzeptanz halt. Mhm. Und ich glaube, darauf zielt.
Ja,
und das, der Winterberg mit dem Film.
Ja, das macht er wirklich ganz deutlich, das meinte ich ja vorhin schon auch schon, dass es so ein bisschen geteilt ist, dass wirklich, wenn sie es in Maßen haben, dass das alles sehr, sehr positiv ist, was da die Auswirkungen auf ihr Leben und das dann so umschlägt. Und aber eben trotzdem auch ich weiß gar nicht, ob es dann so ein Winterberg selber so einen Unterschied mit dem Alter dann auch macht, weil wirklich dieser Rahmen, den Tobi auch angesprochen hat mit den Szenen, mit den Jugendlichen, der ist sehr unbeschwert, sehr, sehr beschwingt und so reißt richtig mit, dass man wirklich bei beiden Szenen, glaube ich, gerne mit drin wäre und dass ich ein bisschen mit betrinken würde. Das macht er dann, glaube ich, schon auch den Unterschied, dass es da so diese unbeschwerte Zeit gab und sieht man sich irgendwie zurücksehend und dann stellt er das ja direkt in Kontrast mit den Midlife-Crisis-Menschen.
Können wir jetzt nochmal Mads Mikkelsen loben?
Ja, gleich. Ich will nur eine Sache. Ich gucke gerade hier auf die Zeit. Wir sind jetzt bei 43 Minuten angekommen.
Die Zeit vergeht, wenn man 0,5 Promille hat.
Das ist halt so das Faszinierende. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht vorher wir sind jetzt alle drei bei unserem dritten Rum-Cola beziehungsweise Tobi Rum-Orangensaft oder irgendwie sowas.
Muss man unbedingt mal herausstellen, ja.
Mit Vitaminen.
Vitamine noch mit dazu, weil es soll ja auch gesund sein. Wahrscheinlich hätten wir nicht so viel und so ausschweifend geredet.
Zumal es bei mir, wie gesagt, 3 Monate her ist. Also wahrscheinlich hat das nochmal so Erinnerungen hervorgerufen, die eigentlich schon verschwunden waren.
Ausnahmsweise mal nicht an.
Doch, unbedingt. Okay. Unbedingt.
Doch, ich glaube schon.
Also bei mir ist auch so ein typischer.
Ihr könnt gerne an leinwandliebert5stadt.de schreiben. Vielleicht machen wir jetzt so ein Thema draus. So,
saufen wenn euch das gefallen hat.
Drei Cocktails vor jedem Podcast und reden dann über alles Mögliche.
Also mir ist so ein typischer Effekt. Ich wäre schon redseliger bei so einem bisschen.
Ja, deswegen wollte ich gerade auf Mads Mikkelsen
nochmal. Ja, und da hast du absolut recht. Wir müssen über Mads Mikkelsen sprechen. Ich habe immer so ein bisschen da auch das Gefühl, Mads Mikkelsen macht Hollywood-Produktionen einfach nur, um Geld zu verdienen und so diese ganzen europäischen Produktionen, um sich so schauspielerisch austoben zu können. Weil ich schneide gerade im Augenblick, kurz bevor wir den Podcast angefangen haben, ich sitze gerade an einem Video zu Indiana Jones 5. Mhm. Wo Mads Mikkelsen ja wahrscheinlich den Bösewicht spielen wird. Und ich mir denke, ja, okay, er wird irgendwie gefühlt immer, so bei Hollywood wird er nur noch so in diese Rolle des Bösen gepackt.
Ganz oft, ja.
Und so in europäischen Filmen kann er dann halt mal so zeigen, was er drauf hat.
Er hat halt eine große Palette, ne?
Ja. Eigentlich schon, aber es wirkt tatsächlich, wie Sebastian sagt, dass gerade in Hollywood-Großproduktionen er gerne halt für den Bösen besetzt wird.
Ich meine, ihr solltet euch diesen Film allein deswegen anschauen, weil es eine wundervolle interpretative Tanz, keine Ahnung was, eine tolle Tanzszene
total
gibt.
Von Mads Mikkelsen. Der auch noch verdammt nochmal Balletttänzer war.
Ja, und der das auch selber gemacht hat. Also der die Hälfte der Szene zeigt, könnte man denken, das ist ein Stuntman, aber das hat er wirklich selber gemacht.
Also nicht nur für diese Szene ist dieser Film toll, sondern tatsächlich auch wegen ihm. Und wie gesagt, wir können jetzt gerne diese Lobeshymne an Mads Mikkelsen ansetzen.
Wir sind ja schon dabei.
Nichtsdestotrotz muss ich sagen, auch alle anderen drei Darsteller, die ich leider Gottes jetzt so noch nicht so wirklich irgendwie kannte, sind fantastisch gut. Der Film setzt natürlich den Fokus auf diesen Martin, aber auch die anderen drei funktionieren fantastisch. Ja. Und gerade das macht sie dann so auch als Vierer-Freundesgruppe so nachvollziehbar.
Ja, wie gesagt, aber dieser Thomas Bo Larsen ist ja schon auch ein ziemlich großer Star in Dänemark und spielt halt auch bei Thomas Vinterberg immer ganz viel mit. Er ist auch immer ganz, ganz toll, also der dann wirklich auch die meisten Probleme wahrscheinlich damit hat. Den finde ich halt auch immer gut, aber wie du sagst, die sind alle wirklich toll besetzt.
Aber jetzt darf Tobi anfangen. Ja.
Und wir sind schon mittendrin, wir lehnen uns zurück.
Ja. Ich glaube, man muss sich das mal mit ein bisschen Ruhe vor Augen führen, dass Mads Mikkelsen im Grunde ein Geschenk der nordischen Götter an uns alle ist.
Wow. Hab gerade Gänsehaut.
Zu Recht, Markus, zu Recht. Ja. Du hattest es ja angerissen, der wird viel besetzt, der spielt irgendwie in einem Hollywood-Blockbuster, jetzt in Indiana Jones 5, oder auch in diesem komischen neuen Tierwesen-Film. Genauso mit wie in seinem Heimatland Dänemark, da den Familienvater und so. Und der Typ hat einfach diese Bandbreite. Also ich nehme dem jede einzelne Rolle, ob der Hannibal spielt, also einen Kannibalen,
auch ganz, ganz toll,
einen Abgründigen in der Serie, in der Hannibal-Serie.
Sorry, nach der Hannibal-Serie denke ich nicht mal an Anthony Hopkins.
Dass er das geschafft hat, ne? So, also wirklich.
Ja. Also ob der das spielt oder ob er den gebrochenen Lehrer und Familienvater spielt, der schaltet einfach so locker um. Also der Typ ist unfassbar wandlungsfähig und er hat trotzdem immer eine saustarke Präsenz in jeder dieser Rollen. Und er hat halt dieses volle Spektrum drauf von dem irgendwie klassischen Filmbösewicht, der vor allem irgendwie so ausstrahlen muss, wo man irgendwie merkt, oh, der ist gefährlich. Habe ich erst gerade gesehen jetzt in dem Chaos Walking Film, den hatten wir ja auch im Podcast mit Daisy Ridley und Tom Holland, den ich übrigens gar nicht so schlecht fand. Wo er eine total im Grunde eindimensionale Bösewichtrolle spielt. Eigentlich wie so ein Bösen aus einem Western, das ist er halt.
Ja,
so, Bürgermeister, der so großspurig ist und die Leute unterdrückt. Und das ist eine eindimensionale Rolle, aber er strahlt das einfach voll aus. Und er kann auf der anderen Seite auch den Typen spielen, den du irgendwie beim dänischen Familienfest am Hotdog-Stand vermutest. Das kriegt er beides hin. Und er kann gleichzeitig total nahbar und unnahbar sein. Und er ist irgendwie gleichzeitig ein absoluter Superstar in seinem Auftreten, auch in seiner Körperlichkeit. Ne, das Tanzen hatten wir ja schon angerissen. Also er ist auch ein sehr körperlicher Schauspieler, der sich sehr diffizil bewegen kann. Und insofern kenne ich aktuell kaum einen besseren, ehrlich gesagt. Also vom Spektrum her und von seiner Präsenz her.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Das ist eben wirklich, was dann auch so den Unterschied so ein bisschen ausmacht, diese Präsenz. Also selbst so, du meintest ja, ein paar eindimensionale Bösewichtrollen, jetzt wie in Chaos Walking oder selbst in, also selbst bei Casino Royale, wo ich ihn, glaube ich, das erste Mal bewusst gesehen habe, bei James Bond damals. Also da hat er auch total den Eindruck hinterlassen, obwohl die Figur an sich jetzt auch blutet ein bisschen aus dem Auge, aber sonst, was hat die sonst? Aber
die
einfach seine Präsenz.
Die Rolle, die ich ihm wirklich übel nehme.
Er sagt jetzt nicht Dr. Strange.
Und die kann man ihm nicht mal übel nehmen, ist tatsächlich diese Cassilius-Rolle in Dr. Strange.
Und selbst da ist wirklich für mich die Präsenz, dass das für mich funktioniert. Also die Rolle ist
also
total blass.
Also er hat so eine Ausstrahlung. Ich glaube, selbst wenn er nichts sagen würde und einfach nur dasteht, strahlt er immer noch mehr aus. So, wo du sagst so.
Ja, ja, das ist eine, das ist eine von denen,
so einen dämlichen Zopf trägt.
Nee, es ist eine von den Rollen, weswegen man Marvel halt immer so diese Bösewicht-Defizite vorwirft und so. Aber da haben sie trotzdem einen Darsteller gefunden, wo ich dann sage, es funktioniert für mich, weil er einfach diese Präsenz mit sich bringt und dann
ja,
reicht
also
mir
Dr.
das.
Also Dr. Strange ist eher so für mich dieser Punkt, wo man mal wieder erkennt, okay, Marvel castet geile Leute für Schurken und verhaut es denn so grandios damit, dass die irgendwie einfach nur, oh, ich bin böse, weil ich böse sein will und ich will die Welt zerstören.
Ja, das ist leider oft der Fall.
Aber genau in der Rolle habe ich lieber jemanden wie Mads Mikkelsen.
Genau, das ist so mein
Punkt. Irgendjemand anderen.
Das ist so mein Punkt. Deswegen fand ich auch
Dr. Strange
gut. Gerade
bei Dr. Strange können wir uns jetzt, glaube ich, nicht einig werden, weil ich glaube, da hätte auch ich das spielen können und mit der Bandbreite.
Wow.
Ja, und da spricht jetzt nicht der Alkohol in meiner Arroganz hier raus.
Es spricht nur die Arroganz.
Genau, nur die Arroganz.
Nicht der Alkohol.
Minus Alkohol, ja.
Und also das, aber ja, wie gesagt, tendenziell ist auch so, sobald ich irgendwo lese, oh, da spielt Mads Mikkelsen mit, ja, dann kann es ja schon mal tendenziell nur ein guter Film werden.
Ja, meine, und er scheint es ja auch durchzuziehen mit seinen zwei Standbeinen. Irgendwie ein Bein in Hollywood, das andere Bein im europäischen Kino, jetzt insbesondere in Dänemark.
Das finde ich aber auch gut so, dass er sich das halt wirklich immer offen hält, zu sagen, okay, gut, jetzt gehe ich für so eine kleinere Produktion halt quasi in meine Heimat zurück. Aber ich komme auch immer gerne wieder nach Hollywood. Ich bin halt auch zum Beispiel wirklich sehr, sehr gespannt, wie er denn jetzt Johnny Depp in Fantastische Tierwesen 3 ersetzen wird als dieser Grindelwald. Also ja, also wenn einer das hinkriegt, dann er.
Ja, ja. Ja. Zumal es ja die Gerüchte gibt, dass es auch gar nicht erklärt wird, sondern einfach dann Grindelwald ist. Aber von mir aus.
Hundertprozentig. Obwohl sie es bei in dieser Zauberwelt wahrscheinlich immer noch am einfachsten
erklärt. Ja, ja, genau. Deswegen war es jetzt komisch, dass es jetzt so aufkam. Die wollen es eigentlich gar nicht. Es wird eigentlich gar nicht erklärt, obwohl sie es einfach machen können.
Zwei Sätze und sagen, ja gut, mein altes Aussehen kannten alle und deswegen habe ich mir jetzt irgendwie ein neues gezaubert.
Ja, aber selbst ich als großer Johnny Depp Fan bin da jetzt so gespannt drauf, was das wird und hab da wieder jetzt fast noch mehr Bock jetzt drauf, nachdem der zweite Teil so ein bisschen, ne? Aber gut, jetzt schweift jetzt ein bisschen sehr weit von der Rausch
ab. Das ist der Alkohol, der das ein bisschen abschweifen lässt. Haben wir noch irgendwas Wichtiges, was wir zu der Rausch sagen müssen? Jungs?
Dass er im Kino läuft, hätten wir vielleicht mal erwähnen können.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind jetzt wieder in der Kinophase.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja jetzt wieder in der Kinophase, in der wir auch über Filme sprechen können, die im Kino laufen. Die ganzen Heimkino-Sachen und Klassiker sparen wir uns ja jetzt für die Sebastians 5 Minuten auf.
Da darf der Sebastian auch mal im Rampenlicht stehen.
Da darf der auch mal im Rampenlicht stehen, genau. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu einem Fazit. Ich weiß gar nicht, was gibt die Filmstaatskritik denn?
4 Sterne. Ja. Der Herr Petersen hat 4 Sterne vergeben und ich habe mich da angeschlossen. Mhm. Wenn ich jetzt eh schon am Labern bin, mache ich mein Fazit. Von mir sind das auch 4 Sterne. Ich finde den Film im Grunde sehr, sehr klassisch erzählt. Also das ist eine Geschichte, die dann natürlich sich dem Abgrund entgegen säuft. Die Besetzung ist halt stark, nicht nur, aber auch wegen Mads Mikkelsen. Ich mag, wie der Regisseur Thomas Vinterberg seine Figuren nicht irgendwie verrät. Und ich mag, dass das Bild, was gezeichnet wird von dem Alkoholkonsum, halt ambivalent bleibt und auch es halt so eine gesellschaftliche Dimension in dem Film gibt. Also es geht ja nicht nur um die 4 dabei.
Markus?
Ja, ich bin, das klang ja vielleicht schon ein bisschen so raus vorhin, so leicht drunter. Also es ist auf jeden Fall ein toller Film und wo wir jetzt schon beim Kinothema waren, also den kann man sich auch sehr gut, sollte man sich sehr gut im Kino angucken. Er ist auf jeden Fall toll gespielt. Er hat auch Spaß gemacht die meiste Zeit, es ist sehr unterhaltsam. Aber für mich dann vielleicht doch ein bisschen vorhersehbarer, als er hätte sein müssen, nenne ich es jetzt mal. Deswegen würde ich so knapp drunter sein und 3,5 Sterne geben. Mit einer Tendenz zu 4, wenn ich es vielleicht nochmal gucke, das kann immer passieren, aber das ist jetzt so der aktuelle Stand.
Also ich gebe 4,5, damit wir alle hier was unterschiedliches sagen. Und ja,
alles
sagen.
Gute Bewertung.
Nein, ich fand ihn wirklich sehr toll. Und diese Vorhersehbarkeit finde ich in diesem Fall halt nicht schlimm, weil ich finde, eine andere Richtung hätte dieser Film nicht gehen dürfen. So, Punkt. Es ist einfach irgendwo, wo du auch sagen musst, wenn er mir jetzt zu sehr den Alkohol verherrlicht hätte, finde ich, wäre das irgendwo auch die falsche Botschaft gewesen. Und ich glaube einfach so die Tatsache, dass da irgendwo auch diese Moral dahinter steckt, okay, ja, in Maßen kann das lustig sein, aber wenn du halt alles übersteigst, dann verfällt es in dieses Drama, fand ich sehr schön, hat sich auch wirklich organisch angefühlt, also, und deswegen, das mag ich dann, du lachst, du weinst, du leidest mit diesen Leuten so mit, du kannst sie auch super nachvollziehen, so von den Schauspielern her, und jetzt nicht nur Mads Mikkelsen, weil wir
aber
die ganze
schon
Zeit,
auch.
Nein, aber das will ich aber halt sagen, also
gleich
klar,
mal auf
wir,
Konzept
können,
gebracht.
Wir können natürlich über ihn viel reden, was wir auch gemacht haben, aber auch die anderen sind alle fantastisch.
Voll.
Also diese ganze Vierer-Konstellation von diesen Männern ist wirklich toll. Auch die ganzen Nebendarsteller, auch die Schüler. Selbst wenn die nur so in so einer kleinen Nebenrolle sind, du kannst es nachvollziehen. Da gibt es ja auch noch diesen diesen Einschüler, der sogar mein Namensvetter ist, der ja dann auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit Prüfungssituationen hat und so.
Ja.
Und wie so kleine Storys einfach eingebunden werden, fand ich wirklich sehr, sehr toll. Deswegen 4,5, das finde ich, hat wirklich alles wunderbar, wunderbar gepasst.
Ja, und lasse ich kurz so stehen. Aber guckt euch auch lieber noch Die Jagd und das Fest an. Das sind nämlich wirklich 4,5 Sterne Filme.
Ja, also die Jagd.
Die sind auf jeden Fall, die sind natürlich abgründiger, beide auf jeden Fall. Das ist der ist trotz der negativen Note der bessere Gute-Laune-Film hier wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, die Jagd aber ist ziemlich.
Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen, weil wir hatten es vorhin natürlich schon, aber.
So, damit sind wir nach 3 Cocktails und einem guten Film am Ende angekommen. Tobi, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Ich bedanke mich.
Markus, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Sehr schön. Ab jetzt hoffentlich wieder öfter.
Ich hoffe auch. Ja,
es war ja ein bisschen zeitlich jetzt ein bisschen schwierig.
Es macht auf jeden Fall auch immer mehr Spaß, wenn die Leute tatsächlich
betrunken sind.
Das auch, aber physisch vor Ort hier sind und nicht irgendwie am Laptop oder per Skype oder sonst irgendwie was. Das macht sehr viel Spaß. Kleine Spoilerwarnung für euch da draußen. Die nächsten 2 Wochen werdet ihr mich in diesem Podcast nicht hören. Ich bin zumindest eine Woche im Urlaub, aber das wirkt sich trotzdem auf 2 Podcasts aus.
Wow.
Also ihr bekommt einmal Jungle Cruise als nächstes und dann The Suicide Squad. Da bin ich leider nicht dabei, obwohl ich mir beide Filme auch noch unbedingt angucken will, weil, sorry, endlich wieder Kino, also rennen wir auch ins Kino und das zu jedem Film. Deswegen nicht wundern, ich bin nur im Urlaub, ich bin nicht weg, keine Sorge. Ich komme wieder und lalle euch ins Mikrofon. Ja, und damit bedanken wir uns natürlich bei allen Leuten da draußen, die uns Woche für Woche fleißig zuhören, die uns auch E-Mails schicken an leinwandliebe@filmstarts.de, die uns Lob, Kritik, Anregungen spenden und uns sagen, was wir vielleicht nochmal anders machen können, über welchen Film wir nochmal reden sollen. Das freut uns immer sehr, um Tobi glücklich zu machen, der heute mal neben mir sitzt. Wenn ihr uns über die Apple iPods Podcasts, keine Ahnung was, App hört, dann
Apple Podcast.
Na gut, dann halt nur ohne das Ei.
Es hieß mal iTunes.
Genau, dann bewertet uns, abonniert uns.
Genau, also abonnieren könnt ihr uns in jeder App, die ihr verwendet. Es gibt auch deutlich bessere Apps als Spotify, kann ich an der Stelle mal einwerfen. Ihr könnt uns, wie gesagt, egal wo ihr uns hört, abonniert uns, damit ihr dann benachrichtigt werdet, wenn wir neue Folgen haben. Und wenn ihr uns mögt, dann könnt ihr uns vor allem bitte auf Apple Podcasts bewerten.
Tut dies. Und
mach ich gleich
alle,
mal.
Die ihr kein iPhone habt, kauft euch halt ein iPhone nur uns auf iTunes.
Das ist kann so einfach das sein. Das ist es wert, genau. Auf jeden Fall.
Wir hören uns nicht nächste Woche wieder, aber ihr hört uns nächste Woche wieder und wir hören uns
in vielleicht
3 Wochen wieder. Keine Ahnung. Es ist sehr verwirrend. Ich habe Alkohol im Blut und wir hören uns auf jeden Fall wieder.
Das ist aber gut durchgehalten.
Genau. geht ins Kino. Jetzt könnt ihr wieder ins Kino gehen. Guckt ganz viele Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow. Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.